So, das Lied hat es deutlich gemacht, man kann eine Sache lange kennen, man muss sie trotzdem üben, sonst klingt es nicht gut. Und genauso ist es mit einer Ehe, man kann das lange Zeit kennen und man hat schon viele Sachen darüber gehört, trotzdem kann es sein, dass es schon mal nicht so füllig klingt, ja, und nicht so gut. Ich möchte mich zu Anfang ganz herzlich bedanken, dass ich hier sein darf und dass ihr mich eingeladen habt. Und es ist natürlich mein Gebet, dass die beiden Tage nützlich werden für uns alle. Das Thema hat bei uns zu Hause schon mal dafür gesorgt, dass wir uns intensiver ausgetauscht haben. Ich habe meine Frau immer gefragt, was ich so sagen soll und was sie für richtig findet und nicht. Und dann tauscht man sich aus und kommt überhaupt erstmal wieder über eine Sache ins Gespräch. Das ist natürlich für uns schon mal sehr heilsam gewesen. Und das wünsche ich euch natürlich auch. Ich möchte den Abend beginnen mit einer Geschichte. Eine Geschichte von einem meiner kleinen Söhne. Wir hatten Weihnachten und er hat eine Modelleisenbahnplatte. Und er bekam eine Dampflok geschenkt. Er hat nicht gewusst, dass es eine gebrauchte war. Er hat sich trotzdem sehr gefreut. Und sie war einfach prächtig, sie leuchtete vorne richtig, sie fuhr auch so recht ordentlich. Und dann ist es abends und man geht dann ins Bett und die Kinder, die bauen dann meistens so die Geschenke nochmal auf, die sie bekommen haben und freuen sich daran. Und für mich wäre es normal gewesen, wenn er die Lok auf der Eisenbahnplatte hätte stehen gelassen, vielleicht noch abends in den Lokschuppen gefahren. Aber als ich hochkam, ist die Lok weg. Ich denke dann nur, er war schon eingeschlafen. Wir gehen dann immer noch mal in unsere Schatzkammern rein und gucken, was die Kinder so machen, wenn sie schlafen. Und dann habe ich die Lok gesucht und ich fand sie in einer Ecke, in der Originalschachtel. Ich mache die Schachtel auf, da war die Lok drinne. In 3 Lagen Küchenpapier eingewickelt, ganz vorsichtig. Da, wo kein Küchenpapier war, war Watte. Alles abgepolstert und dann oben nochmal eine Schicht Watte drüber und dann Deckel drauf. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie wertvoll dem Rüdiger seine neue Dampflok ist. Und das ist für mich Ehe. Ja? Ehe ist ein Diamant und wir sollten sie einwickeln in frische Küchenrolle, Watte drauf, und wirklich sorgsam und gut damit umgehen, weil es ein Schatz ist, ein Schatz, den Gott uns gegeben hat. Ich habe mir den Abend so vorgestellt, dass ich gerne 2 Sachen sagen möchte. Ich möchte zum einen sagen, es sind ja ein paar junge Leute hier, herzlich willkommen. Man freut sich immer über alle unter 30, in welcher Welt wir eigentlich leben. Das wissen die Jungen vielleicht noch besser als die Älteren, aber ich halte es für unabdingbar wichtig, dass wir uns klar machen, was ist das für eine Welt, in der wir heute leben und in der unsere Kinder groß werden? Und ehe wir es uns versehen, werden die auch mal irgendwann heiraten. Und dann sollten wir uns klar machen, was kriegen die eigentlich mit? Was ist das für eine Welt, in der wir leben? Und dann möchte ich etwas sagen über Ehe nach Gottes Gedanken, was die Bibel über Ehe sagt. Es kann natürlich durchaus sein, ich sehe hier viele ältere Geschwister, dass sie sagen, Klaus, ich habe mich mit Mühe wachgehalten heute Abend, das kenne ich doch alles schon, denn entschuldigt bitte, ja? Ich kann prinzipiell nichts Neues bringen. Nach 2. Petrus 1 ist jeder Dienst eine Erinnerung, die wir machen. Eine kurze Bestandsaufnahme. Wir leben in einem Land, wo es in jedem Jahr ungefähr 390.000 Eheschließungen gibt. Wo es jedes Jahr 198.000 Ehescheidungen gibt. Und es war so im Jahre 2003, dass zum ersten Mal die Ehescheidungen die 50% Grenze überschritten haben in Deutschland. Von den Ehescheidungen waren 2003 153.000 Kinder betroffen. Das sind schlicht und ergreifend 153.000 Katastrophen. Im Jahre 1994 wurde in Deutschland der Paragraf 175 aufgehoben. Der hat bis zu diesem Zeitpunkt homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt. Da muss ich mal als Fußnote sagen, das habt ihr uns aus dem Osten zu verdanken. Es gab einen Einigungsvertrag und der Einigungsvertrag hat festgelegt, dass nach 4 Jahren nach der Wiedervereinigung eine Gesetzeseinheit da sein muss. Und vor der Wiedervereinigung hatten wir ohnehin schon in diesem Punkt dank unserer atheistischen Volksführung eine erhebliche Freiheit und ihr hattet das noch nicht. Und man stand dann 1994 vor dem Problem, was machen wir? Entweder wir übernehmen das Modell aus dem Osten oder das westliche Modell setzt sich durch. Und das ist nicht geschehen, sondern damit wurde ein Dammbruch auch noch einmal auf dem Niveau des Gesetzes durchgeführt. 7 Jahre später wurde in Deutschland das Lebenspartnerschaftsgesetz verabschiedet. Auch ein weiterer Dammbruch, wenn wir an biblische Werte denken, dass man nämlich das erste Gesetz vorgelegt hat, wo zwei Männer oder zwei Frauen eine Partnerschaft eingehen können und wo dieser Partnerschaft ein erhebliches Recht eingeräumt wird. Eigentlich ein Novum innerhalb von 10 Jahren. Das geht jetzt immer schneller. Ich finde, dieses Wort passt zu uns Deutschen. Am 14. Dezember 2004 wurde das Lebenspartnerschaftsgesetz Überarbeitungsgesetz verabschiedet. Und das soll in diesem Jahr noch durchkommen in Deutschland. Das ist ein weiteres Gesetz, was die Rechte von Schwulen und Lesben weiterhin erweitern wird. Das heißt, wir leben also in einer ganz spannenden Zeit. Die Zeit, die so rasant ist, dass also innerhalb von 10 Jahren Werte auf den Kopf gestellt werden, die Jahrhunderte in Deutschland einfach unangefochten waren. Und ich möchte uns das nur mal klar machen, dass wir das auch zur Kenntnis nehmen. Unsere Kinder werden sich in den nächsten Jahren nicht mehr darüber wundern, wenn sie Klassenkameraden haben, die neben ihnen sitzen, die zu Hause zwei Väter oder zwei Mütter haben, die dort zusammenleben. Was für uns noch die wenigen Haare auf dem Kopf senkrecht stellt, ist für unsere Kinder, da sie ja sich an alles gewöhnen, überhaupt kein Problem mehr. Und im Jahre 2004, nein, Entschuldigung, dieses Gesetz ist bereits verabschiedet worden, 2005. Was noch nicht verabschiedet worden ist, das ist das Antidiskriminierungsgesetz. Das ist am Dezember 2004, ist der Gesetzentwurf noch einmal eingebracht worden. Dieses Gesetz stellt also fest, dass es nicht gestattet ist, solche Lebensweisen, die die Bibel verurteilt, öffentlich als Sünde zu brandmarken. Wir haben auch ab und zu in Schweden zu tun. Schweden ist in Europa das Land, was uns immer der Vorreiter ist, was den moralischen Verfall angeht. In Schweden ist das Gesetz schon seit mehreren Jahren verabschiedet. Und es gab inzwischen mehrere Christen, die Gefängnisstrafen verbüßt haben, weil sie eben auch in ihrem christlichen Umfeld, zum Beispiel in so einem Raum, gesagt haben, wir stehen noch zu Römer 1 und sagen, dass die homosexuelle Praxis, dieses Ausüben, Sünde ist. Das heißt, der Trend wird ganz deutlich. Und ich bin überzeugt, dass das ein Grund dafür ist, dass wir nicht nur in unserer ungläubigen Umgebung viele Probleme wahrnehmen. Die Leute haben Probleme, miteinander glücklich zu sein, ganz offensichtlich, sie geben das auch zu, aber sie sagen auch, wir haben keine Lösung dafür. Und unsere Chance als Christen ist heute eigentlich exzellent die, dass wir sagen, wir versuchen als Christen im Bereich Ehe und Familie einfach nach der Bibel zu leben. Und es wird nicht mehr lange dauern, da sind wir das absolute Unikum in unserer Gesellschaft. Wir haben bei uns erlebt, dass wir vor 2 Jahren einen Tag der offenen Tür in der Gemeinde gemacht haben, wo wir versucht haben, dass noch Leute mal dorthin kommen, weil man bei uns auch keine Freikirchen kennt. Und für sie war klar, da gibt es jetzt einen neuen Raum und da steht zwar dran Christen, aber das ist ein Verschnitt von Mormonen und Zeugen Jehovas, die da hingehen. Das ist die etablierte Meinung im Dorf. Und da haben wir gesagt, das müssen wir irgendwie bekämpfen. Wir müssen die jetzt einladen, sagen, kommt doch mal und guckt euch das an. Und dann können wir euch auch sagen, wer wir sind und was wir glauben. Und da saß eine Frau am Weihnachtstisch mit und da habe ich sie gefragt, ja, warum sind Sie eigentlich gekommen? Ach, sagt sie, wegen Ihrem christlichen Kram bin ich überhaupt nicht gekommen. Ich wollte nur mal eine Frau sehen, die 6 Kinder auf die Welt gebracht hat. Und dann habe ich gesagt, da sitzt meine Frau, gucken Sie sich so an. Schon das alleine war für die Leute einfach eine kleine Sensation. Ein Vater, eine Mutter und 6 Kinder. Und die leben so zusammen, dass der Lärmpegel also nicht nach außen dringt. Es scheint irgendwie zu gehen. Und die Mitschüler unserer Kinder, ob nun still oder laut, sie beneiden eigentlich heute Kinder, die wissen, ich gehe nach Hause und ich komme zu Hause in die Tür rein und ich treffe meinen eigenen Vater und meine eigene Mutter. Unser ältester Sohn, der ist jetzt nicht hier, der hat in seiner Klasse noch einen Mitschüler, der mit seiner Mutter und mit seinem Vater zusammenlebt. Noch einen von 27 Geschwistern. Alle 25 leben entweder nur mit Mutter, nur mit Vater oder haben längst eine eigene Bude. Das heißt, dieses Modell Familie und Ehe geht einfach kaputt und der Staat, in dem wir leben, unternimmt nichts, um das zu schützen, sondern er schafft auch die gesetzlichen Voraussetzungen, dass es weiter kaputt gehen wird, dass ein Wert zerstört wird. Darüber brauchen wir uns nicht zu wundern oder jetzt zu jammern und zu sagen, das ist ja schrecklich und da wachsen ja unsere Kinder in so einer Umgebung auf und deswegen können wir auch keine Kinder mehr haben. Es wundert uns deshalb nicht, vielleicht können wir das mal lesen, in 2. Timotheus 3, weil Gott uns das vorhergesagt hat. Und das heißt in 2. Timotheus 3, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden. Die Menschen sind eigenliebig und eine Ehe existiert ja nur deshalb, weil ein Mensch sich entschieden hat, einen anderen zu lieben. Und wenn jetzt Menschen sagen, das mache ich einfach nicht mehr. Ich werde nicht mehr einen anderen lieben. Ich liebe mich selbst. Dann wird eine Ehe über kurz oder lang kaputt gehen. Sie sind prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Ich habe einen guten Freund, der hat geschäftlich schon mal mit etwas höher gestellten Geschäftsleuten zu tun und er kriegte Besuch von dem im Rahmen eines Vertreterbesuches und er sagte ihm, und der jammerte rum, das ist ja eine katastrophale Zeit, in der wir leben, der Vertreter, der zu ihm kam. Naja, sagt er, finde ich auch. Und er jammerte immer mehr und er sagt immer, ja, das stimmt. Und dann sagt er, ich habe neulich mal ein Buch gelesen, da steht das sogar schon alles drin, wie das mal werden wird. Und da hat er eben diese Stelle vorgelesen. Da sagt er, das ist ein Ding, was ist denn das für ein Buch? Er sagt, das ist die Bibel. Die Bibel. Er sagt, ist ja unsere Zeit. Ja, sagt er, ist unsere Zeit. Und das fasziniert mich an der Bibel. Ich weiß nicht, was ihr für ein Verhältnis zur Bibel habt. Ob ihr die nach dem Rat von Luther, das Wort sollen sie lassen stehen, immer stehen lasst im Schrank, oder ob ihr sie schon mal rausnehmt und lest. Die Bibel wird für mich immer mehr zu einem Lebenselixier. Die Bibel ist ein Buch zum Leben. Und das versuche ich auch meinen Kindern klarzumachen. Wenn ihr ein Problem habt, dann fragt doch die Bibel. Nicht nur ein Problem über den Heiligen Geist oder über die Wiedergeburt oder über irgendwelche geistliche Themen, sondern neulich kamen die Kinder an, wo der Irakkrieg losging und sagten, Papa, ich möchte gerne wissen, woher kommen Kriege? Steht das irgendwo in der Bibel? Naja, ich sage, muss ich mal überlegen. Und dann fiel mir doch wirklich Jakobus 4 ein. Ich sage, Mensch du, da gibt es eine Stelle, da steht, woher kommen Kriege unter euch? Und da gibt Gott eine Antwort darauf. Und so langsam wurde den Kindern klar, die Bibel ist ja ein Buch zum Leben. Ich kann damit leben. Ich kann meine ureigensten privaten Probleme an Gott rantragen und kann ihn fragen, Gott, was sagst du dazu? Und die Ehe ist so ein urmenschliches, eine urmenschliche Einrichtung und sie kann zu einem urmenschlichen Problem werden. Und ich wäre ja dumm, wenn ich nicht sage, ich nehme das Buch, schaue rein und frage die Bibel und sage, Gott, was gibst du für Antworten? Und ich plädiere sehr dafür, dass wir auch oft Themen behandeln in der Gemeinde, die unser ganz persönliches Leben betreffen. Und ich bin überzeugt, jedenfalls aus meinem geistlichen Umfeld, da haben wir einen, wie nennt man das? Das haben wir nicht genug gemacht. Ein Defizit, vielen Dank. Wir haben mal mit Leuten zu tun gehabt, die machen Alkoholikerarbeit. Sie geben Kalender weiter. Und sie kamen immer strahlend zu mir und sagten, Klaus, dieses Jahr haben sich 6 Leute bekehrt. Nur durch den Kalender. Na, ich sage, ist ja wunderbar. Schickst du doch bitte zu uns in die Gemeinde. Ja, sagt er, das ist ein Problem. Ich sage, wieso? Das habe ich mal gemacht, ich bin mal mit denen dahin. Und da habe ich die Predigt gehört und die war so hoch, die war so geistlich, dass die nichts verstanden haben. Die sind dort rausgegangen und da habe ich gesagt, das müssen wir irgendwie anders machen. Och, das finde ich auch schade. Und dann haben wir uns mal darüber unterhalten, auch als Brüder. Und ich denke, wir haben dort Lernbedarf. Wir gehen jeden Sonntag in die Gemeinde und sitzen Leute gegenüber, die jeden Tag in der Woche irgendein Problem haben. Das sind ganz natürliche Probleme. Mit Kindern, mit Nachbarn, innerhalb von Eheleuten. Wir haben das Problem, dass wir zu wenig Geld bekommen. Wir haben das Problem, dass wir zu viel Geld bekommen. Wir haben eine Fülle von Problemen. Und die müssen wir irgendwie ansprechen. Und die müssen auch von Gott eine Antwort bekommen. Auch in der Gemeinde, in der Versammlung. Und deswegen bin ich eigentlich sehr dankbar, dass ich heute hier nicht etwas sagen muss über schwere geistige Themen, wo ich auch nicht geeignet bin für, sondern dass ich was sagen darf über Ehe und Familie. Denn, und jetzt komme ich gleich zu meinem zweiten Punkt, das Problem, was wir in der Welt haben, die um uns her existiert. Und ich sage noch einmal, das Problem wird schlimmer werden. Wir haben in Berlin einen regierenden Bürgermeister, der sich offen zu seiner Homosexualität bekennt. Es ist kein Einzelfall mehr heute. Und wir müssen wahrscheinlich in 3-4 Jahren unseren Kindern erklären, du, wenn du jetzt über einen Partner nachdenkst, und ich rede zu meinem Sohn, denke bitte über eine Frau nach. Und wenn ich zu meiner Tochter rede, wenn du über einen Partner nachdenkst, denke bitte über einen Mann nach. Ihr lächelt noch, aber euch wird das Lächeln vergehen. Weil wir in einer Welt leben, wo wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, wenn wir nicht ab und zu mal das Buch nehmen und wieder aufschlagen und sagen, was sagt Gott eigentlich dazu? Das Verderben wird zunehmen. Ich denke an einen Vers, und den möchte ich abschließend unter diese Bestandsaufnahme setzen, aus Jeremia 2, Vers 13. Vielleicht können wir den auch zusammen lesen. Dort steht, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, geborstene Zisternen, die kein Wasser halten. Das ist eine kurze Bestandsaufnahme der Zeit, in der wir leben. Wir leben in einer Zeit, wo der Mensch aktiv sagt, ich entscheide mich gegen dich, Gott. Beispiel, vor 5 Jahren hat man in Deutschland einen Reformationstag gefeiert und heute sagt die Lehrerin, Herr Günschel, bringen Sie bitte einen hohlen Kürbis mit in die Schule und auch eine Matratze. Ich mache mit Ihren Kindern gleich noch eine Geisternacht hinterher. Ich sage, ich werde weder einen hohlen Kürbis mitbringen, noch eine Matratze, denn meine Kinder werden an diesem Tag zu Hause bleiben. Das ist alles ganz harmlos. Wir rechnen doch bloß mit hohlen Kürbissen dann in Mathematik und so. Ich sage, wissen Sie eigentlich, was Sie machen? Und dann habe ich der Frau erklärt, was Halloween ist, wo das Fest herkommt, dass man Kinder geopfert hat, dass das völlig pervers ist. Und ich sage, das möchten Sie jetzt den Kindern beibringen? Ach, das habe ich gar nicht gewusst. Aber trotzdem kommt es an. Ja, ich sage, das kommt an. Das wird auch ankommen. Aber eben ohne meine Kinder. Haben Sie bitte Verständnis dafür. Es ist nur ein Detail. Letzte Woche bekommt meine andere Tochter eine Einladung vom Religionslehrer. Nächste Woche bitte 11 € mitbringen. Wir fahren nach Berlin. Wir werden die islamische Gemeinde besichtigen, wir werden am islamischen Gebet teilnehmen und wir werden innerhalb dieser 11 € auch noch gleich eine Spende für die islamische Gemeinde mitgeben. Es sind alles Mosaiksteine. Nehmen wir die Mosaiksteine aber zusammen, dann sollten wir hellwach werden und sagen, das ist eine Entwicklung, wo Menschen bewusst sagen, wir verlassen Gott. Und das Ende ist, dass sie eine Zisterne haben. Die jungen Leute wissen vielleicht nicht mehr, was eine Zisterne ist. Das nennt man heute Unterwasser, Regen, Auffang, Behälter oder wie auch immer. Und wenn die aus Plaste ist und beim Einbauen gibt man keine Obacht und das Ding steht auf einem Stein oder man fährt mit einem Bagger drüber und das Ding kriegt einen Riss, dann kannst du da oben reinkippen, was du willst, da bleibt nichts mehr drinne. Und Gott gebraucht dieses Bild und er sagt, du hast einen Regenwasserauffangbehälter, der irgendwo einen Riss hat. Und was geht dir verloren? Wasser. Und was ist Wasser? Das Leben. Den Menschen geht das Leben verloren. Das, was Gott ihnen eigentlich geschaffen hat, diese Dampflok, ja, diesen Smaragd. Und wir, die wir verheiratet sind und die wir vielleicht glücklich verheiratet sind, wir sind doch dankbar dafür, dass Gott so eine Idee hatte, und nicht nur sagt, ich werde den Menschen schaffen, und zwar nur Männer, und dann werde ich die mal hier auf der Erde rumlaufen lassen. Die können sich zwar mal abends besuchen und so, aber Gott hatte eine Idee, er sagt, ich schaffe Mann und Frau. Und ich schaffe auch noch Gefühle, ich schaffe Liebe, ich schaffe eine Institution, wo sich die beiden wohlfühlen können. Ich schaffe ein Stück Himmel auf der Erde. Und warum, das ist eine Frage, die ich euch stelle, warum sind die Menschen so dumm, dass sie sagen, ich werde mich gegen diesen Gott stellen? Und ich werde das ganze Elend gerne auf mich nehmen, was damit verbunden ist, nur damit ich nichts mit Gott zu tun habe. Und sie bauen sich Zisternen, die kein Wasser halten. Heute habe ich im Radio Nachrichten gehört, dass Prinz Charles nun endlich seine Geliebte dort heiraten darf, nachdem die andere da umgebracht wurde oder umgekommen ist. Ist das eine Zisterne, die Wasser hält? Ich werde wahrscheinlich nie an den Menschen rankommen, aber ich würde ihn gern mal fragen, ob er wirklich glücklich ist. Ob das jetzt das ist, was er sich ersehnt hat, ob sein Herz zur Ruhe gekommen ist. Wenn wir jetzt in so einer Umgebung leben, dann bleibt es nicht aus, dass wir davon beeinflusst werden. Und wer das von sich weiß, macht sich selbst was vor. Wie wir ahnen, wahrscheinlich nicht, wie die Welt, in der wir leben, das, was wir täglich hören an Informationen, an allem, was auf uns eindringt, wie uns das beeinflusst und wie uns das auch verändert. Und wenn wir nicht aufpassen und immer wieder zur Bibel zurückkehren und uns abgleichen und sagen, bitte, was sagt eigentlich Gottes Wort dazu? Was sind seine Gedanken? Was sind seine Ideen darüber? Ich möchte das gerne tun. Dann werden wir irgendwann in einen Zustand kommen, wo wir auch in Gefahr stehen, den Herrn zu verlassen und uns Zisternen zu schaffen, die kein Wasser halten. Ich nenne ein Beispiel. Wir machen seit 14 Jahren schon Eheabend. Wir haben uns getroffen mit Ehepaaren, weil wir gedacht haben, es ist gut, dass wir uns regelmäßig treffen, um für Ehen zu beten. Wir kennen sehr viele Problemehen, auch unter Gläubigen. Wir kennen Leute, die auseinandergerannt sind. Wir kennen Eheleute, die sich gegenseitig mit der Gardinenstange verprügeln. Wir kennen eigentlich alles, was es so gibt. Und da haben wir gedacht, es kann nur noch eins geben. Wir müssen uns jetzt treffen, wir müssen zusammen beten. Und das hat uns für das Problem Ehe eigentlich so ein bisschen die Augen geöffnet. Dann haben wir ja seit 4 Jahren den Reiherhals, dürfen sehr viele Familien empfangen und dürfen unsere Beobachtungen machen. Und im Rahmen der Vorbereitung auf diese Tage ist mir eigentlich klar geworden, dass wir mit dem ganzen Fragen der Ehe und auch, ich hoffe, wer ist hier nicht verheiratet? Mal Hände hoch. Also ein paar, ja. Dass damit irgendwie zusammenhängt, welche Gedanken mache ich mir eigentlich, bevor ich, manche sagen ja, man geht in eine Ehe ein. Das klingt so wie, als würde man eingehen, aber das ist ja nicht gemeint, sondern man geht eine Ehe ein, ja. Was sind die Vorbereitungen dafür? Und ich muss heute sagen, und wenn der Herr dazu Gnade schenkt, werde ich das auch machen. Ich bin wirklich dafür, dass junge Leute, bevor sie heiraten, sich mal Zeit nehmen, ein Wochenende oder ein paar Tage mehr, um mal über ihre Ehe im Licht der Bibel nachzudenken. Ich will mal den Begriff Schulen nennen, ja? Dass man mal darüber nachdenkt, Mensch, sollte nicht jeder, der sich verlobt, so einen Eheführerschein machen? Für jedes und alles brauchen wir einen Führerschein. Wenn du Gablerstapler fahren willst, musst du einen Führerschein machen. Wenn du Auto fahren willst, musst du einen Führerschein machen. Für alles brauchst du eine Befähigung. Selbst wenn du Brandschutzbeauftragter im Betrieb bist oder Statistiker oder was auch immer. Aber die spannendste Sache und die auch eben mit den größten Risiken verbunden ist, dort schlittern junge Leute rein. Wenn man sie fragt, sagen sie, ja, das war einfach mal dran jetzt. Ja, wir waren jetzt so alt und es läuft überhaupt nicht. Ja, es geht überhaupt nicht. Und kannst du mir mal sagen, wie das funktioniert? Da bin ich traurig drüber. Und vielleicht schenkt der Herr dazu Gnade. Ich weiß, dass es eine Krücke ist, weil die Vorbereitung auf die Ehe eigentlich in eine Gemeinde gehört. Wenn die Gemeinde merkt, aha, wir haben 3 Paare, die möchten gerne heiraten, müssten sofort Brüder da sein und sagen, Mensch, wir treffen uns und Schwestern müssten da sein, Lehrerinnen des Guten, die sich eben mit den jungen Schwestern zusammensetzen, mit ihnen beten und sagen, du, bei mir war das so und so, wir haben die und die Fehler gemacht, so haben wir daraus gelernt, dass man ihnen einfach hilft. Denn es ist erschreckend, wenn wir jetzt mal die Welt hinter uns lassen und schauen in die Gemeinden, wie hoch der Anteil von Ehen und Familien ist, die problembeladen sind. Und die Erfahrung besagt, dass wir erst dann etwas von der Not mitkriegen oft, wenn das Problem schon so tief sitzt, dass Hilfe sehr, sehr schwer ist. Deswegen möchte ich noch einmal auf die positiven Dinge eingehen. Halt, ich habe noch eine Sache vergessen. Werner, können wir jetzt mal die andere Datei starten? Vielleicht noch mal als abrundende Sache. Ja. Ich habe mal eine Grafik vorbereitet, wo wir alle Modelle sehen, die es heute gibt, die Menschen sich ausgesucht haben, wie sie zusammenleben. Es gibt die Kategorie neue Eltern. Das sind alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter, homosexuelle Paare mit Kindern. Dann gibt es die modernisierten Familien, Doppelverdienerfamilie, Wochenendfamilie, Familie mit Tagesmutter, Familie mit Hausmann. Dann gibt es die zusammengesetzten Lebensformen, freie Wohn- und Lebensgemeinschaften sind also stark im Kommen. Stief- und Fortsetzungsfamilien, modern ausgedrückt Patchwork-Familien, wo also jeder so 2, 3 Kinder mit in die Ehe bringt. Und dann gibt es noch die Kinderlosen, Singles, kinderlose Partnerschaften, kinderlose Ehepaare, Wochenendbeziehungen und schwule und lesbische Partnerschaften. Ein herrlich buntes Bild. Was fehlt im Fadenkreuz des Teufels, ist die traditionelle Familie. Und dieses Bild hat mir noch einmal klar gemacht, wo wir heute stehen. Mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen und haben sich Zisternen ausgehauen, die kein Wasser halten. Wo hast du die andere? Ach so. So, ich möchte jetzt gern etwas über biblische Vorgaben sagen. Und ich möchte dazu einige Stellen lesen aus dem ersten Buch Mose. Vielleicht können wir die zusammenlesen. Zuerst 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrschet über die Fische des Meeres und über das Gevögel des Himmels und über alles Getier, das sich auf der Erde regt. Das erste ist etwas, was wir dankbar akzeptieren dürfen, dass Gott bewusst 2 Geschlechter geschaffen hat. Und ich möchte noch vorausschicken, dass das alles Stellen sind, die aus dem ersten Buch Mose genommen sind. Und ich muss euch vielleicht nicht noch extra erklären, dass die 5 Bücher Mose ja ein Fundament der Schrift sind. Und gerade die ersten 3 Kapitel sind wiederum das Fundament des Fundamentes. Dort gibt Gott einfach Antworten auf ganz fundamentale Fragen, die wir heute haben. Und die erste Frage ist, die noch viele Menschen beschäftigt, woher kommen wir? Was bin ich? Bin ich eine sinnlose Anhäufung von Molekülen oder hat mein Leben einen Plan? Die zweite Frage, die sehr viele beschäftigt, ist, woher kommt das Böse? Und Gott gibt einfach eine Antwort darauf. Sodass in diesen drei Kapiteln, wo Gott fundamentale Dinge bekannt gibt, dass innerhalb dieser drei Kapitel er auch die Institution Ehe einsetzt. Und er teilt uns mit, dass Gott in seiner Weisheit und als unser Schöpfer, als unser Baumeister, ich weiß nicht, wer von euch Planer ist, wer vielleicht auch mal Dinge entwerfen darf. Ich habe einen guten Freund, der mit mir auf dem Reiherhals arbeitet, er ist Statiker. Und er sagt, ja, bei uns ist das so, in dem Beruf, wir müssen eine sehr hohe Versicherung haben, weil wir entwerfen ja Häuser und wenn da mal was schief geht, dann gibt es ja immer gleich ein paar Tote. Und er rechnet immer dreimal nach und dann ist das so, dass das noch zum Prüfstatiker muss, dass auch ja nichts schief geht. Aber er sagt, ihm gefällt der Beruf, weil er einfach kreativ ist und er ist einfach sehr spannend. Man baut etwas und man plant etwas und hinterher muss alles zusammenpassen und es muss noch schön aussehen, je nachdem, was man unter schön versteht. Und Gott sagt, ich bin vom Beruf Planer, ich bin Schöpfer. Und Gott hat auch den Menschen als Schöpfer geschaffen. Geh mal durch eine Kleingartensparte. Das sind alles kleine Schöpfer, die da rumrennen. Ja? Die basteln ihre Tomatenbeete zurecht. Und der Mensch kann überhaupt nicht anders als schöpferisch tätig sein. Jedenfalls, wenn er noch einigermaßen normal ist. Gott hat als Schöpfer einen Plan. Und Gottes Pläne sind immer genial. Und das fasziniert mich auch an Gott. Und Gott sagt, ich baue etwas und ich habe mir etwas dabei gedacht. Und ich baue es so, dass es gut ist und dass es sehr gut funktioniert. Und Gott gibt dann auch zu seinem Geschöpf, zu dem, was er gebaut hat, eine Bauanleitung dazu. Das ist die Bibel. Und deswegen wären wir sehr dumm, wenn wir nicht von Zeit zu Zeit die Bibel aufschlagen und sie befragen, was wir tun sollen, wie wir leben sollen, wie wir auch miteinander auskommen sollen. Ein ganz praktisches Problem zum Beispiel. Ein Bruder kam an und sagte, ich habe ganz große Probleme in meiner Firma. Ich habe eine GmbH gegründet. Und mein Partner, der ist nicht gläubig. Wir sind jetzt beide Gesellschafter. Und wir haben ein Riesenproblem, es wird immer größer. Ich sagte, wenn du in deine Bedienanleitung reingeguckt hättest, dann hättest du nie mit einem ungläubigen Geschäftspartner eine GmbH gegründet. Und ihr werdet auch nie beide Gesellschafter geworden. Aber sagt er, das sind doch nicht Fragen, die die Bibel beantwortet. Doch, ich sage, wenn das keine Fragen wären, die die Bibel beantwortet, dann kannst du das doch in Rauch hängen, das Buch. Was soll das dann alles? Gott hat uns doch nicht in einer Zweiteilung geschaffen, dass wir mit geistlichen Problemen zu tun haben und dazu befragen wir die Bibel. Und dann haben wir mit praktischen Problemen zu tun, mit Geld, mit Beziehungen zu Menschen, mit allem Möglichen. Und da hat die Bibel einfach nichts zu sagen. So könnte ich nicht leben. Und das ist für mich die Entdeckung der letzten Jahre, dass ich sage, das fasziniert mich an der Bibel. Und das möchte ich auch anderen vermitteln, dass die Bibel ein Buch zum Leben ist. Und nirgendwo wird das klarer und offensichtlicher als in unserer Beziehung als Mann und Frau zueinander. Und das ist ja diese Balance, dass Gott uns etwas gibt und wir können es verderben. Und man hat den Eindruck, das, was so die Krönung ist, was Gott schenkt, das, was zum größten Glücksfaktor werden kann in unserem Leben, das kann auch zum größten Fluch werden, wenn wir es nicht gottgemäß benutzen. Und darüber müsst ihr euch, da hinten die junge Riege, ich bin ja für euch schon fast fossil, ja, darüber müsst ihr euch im Klaren sein, dass ihr einen Diamant von Gott bekommt und ihr heiratet. Und jetzt liegt es an euch, wie ihr damit umgeht, ob das Ding noch nach 20 Jahren strahlt, wie so ein Eisvogel, der übers Wasser fliegt, oder ob das Teil unterm Schlamm begraben ist und ihr sagt, Ehe bedeutet für mich auch lateinisch, wie heißt es, errare humanum est, irren ist menschlich. Das bedeutet Ehe nicht, ja? Sondern Ehe bedeutet ein Herr eint. Gott hat also bewusst zwei Geschlechter geschaffen. Das nächste, was wir uns einfach mal ins Bewusstsein rücken wollen, in Kapitel 2, Vers 18 bis 22, reagiert Gott auf ein Problem des Menschen. Und Jehova Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen. Und Jehova Gott bildete aus dem Erdboden alles Getier des Feldes und alles Gevögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgendein Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und dem Gevögel des Himmels und allem Getier des Feldes, aber für Adam fand er keine Hilfe seinesgleichen. Und Jehova Gott ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und er entschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Jehova Gott baute aus der Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, eine Frau. Und er brachte sie zu dem Menschen. Gott hat Adam geschaffen, und er beobachtet Adam. Adam ist bei der Arbeit, und die ganzen Tiere kommen zu ihm immer paarweise. Und dann guckt er in den Spiegel und sagt, irgendwas stimmt hier nicht, ja. Da kommen ein Pärchen Elefanten und ein Pärchen Affen. Und ich stehe hier alleine. Und so ist es immer. Und das finde ich auch faszinierend. Wenn wir ein Problem haben, auch persönlich ein Problem haben, dann sieht Gott das und Gott reagiert darauf. Natürlich dürfen wir zu ihm beten und dürfen sagen, Gott, du hast du das nicht gesehen, ich habe ein Problem. Dann hört er das auch. Aber das Schöne an der Stelle ist eigentlich, dass Gott das schon sieht, bevor Adam sich beschwert. Er beschwert sich ja gar nicht, er hat sich vielleicht nur ein bisschen gewundert, was mit ihm los ist. Ja? Er rennt eben rum wie so eine Hälfte nur. Und dann sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, ich will ihm eine Hilfe machen. Gott hat also auf dieses Problem der Einsamkeit des Menschen eine Antwort. Und Gott macht wieder etwas Wunderbares. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott Adam aus Staub geschaffen hat? Der Gedanke dient jetzt nicht zur Ehre der Männer, aber ich muss ihn trotzdem sagen. Die Frau hat er aus etwas Lebendem geschaffen, nicht aus Dreck, nicht aus der Erde, sondern aus etwas Lebendem aus den Menschen. Und noch etwas. Wir sehen ja in der Schöpfung, wie alles das, was geschaffen wird, eigentlich immer komplexer und, ich will mal sagen, wertvoller wird. Man kann das zwar nicht so ganz konsequent beweisen, wenn man die Tage durchsieht, aber da ist ja erst die Pflanzen, dann kommen die Tiere und dann kommt der Mensch. Und wir sagen ja sehr oft, die Krönung oder die Krone der Schöpfung ist der Mensch. Aber die echte Krone der Schöpfung ist nicht nur der Mensch schlechthin. Es tut mir leid, es ist die Frau. Denn sie wurde als allerletztes geschaffen. Nachdem Adam geschaffen war, dann holt Gott nochmal aus und sagt, und jetzt kommt das Sahnehäubchen, ja? Jetzt kommt der Knüller, sagen wir unseren Kindern immer im Kinderlager. Jetzt schaffe ich etwas, was ganz besonders ist. Und dann schafft er die Eva. Und er bringt sie zu dem Adam und der wird wach und sagt, das ist ja einfach genial. Er freut sich. Das kommt leider in unserer Übersetzung nicht so stark zum Ausdruck, aber er sagt, das ist ja fantastisch, ja? Ein Bruder sagte übrigens auch mal, dass man so seine Frau findet. Vielleicht habt ihr viele Kilometer hinter euch, habt viele Freizeiten abgefahren und Konferenzen, um versucht, irgendwo eine Frau zu finden. Er sagte mal ganz provokativ, leg dich schlafen und wach auf und da steht sie. So findet man eine Frau. Bete darum, ja? Lass dir die Frau von Gott zeigen. Natürlich dürfen Konferenzen besucht werden oder du darfst auch mal zusammen im Kinderlager mit deiner zukünftigen arbeiten, um wirklich auch kennenzulernen, ob du arbeiten kannst und deine zukünftige Frau auch. Ich will dir keine Regeln aufstellen, aber ich finde die Idee auch nicht schlecht, sich einfach schlafen zu legen, aufzustehen und dann sich einfach zu freuen, dass Gott einem eine Frau geschenkt hat. Aber diese beiden Punkte machen noch einmal klar, dass Gott am Werk ist. Gott arbeitet. Gott macht sich Gedanken. Gott ist der Baumeister und Gott ist der Schöpfer. Und das sollten wir nie vergessen. Es ist doch nicht eine Last, dass Gott mir eine Frau an die Seite gestellt hat, sondern es ist eine Idee Gottes gewesen. Und wir kommen morgen noch dazu. Na gut, machen wir morgen. Im Vers 23, das haben wir nicht mitgelesen, da heißt es, und der Mensch sprach, diese ist einmal Gebein von meinem Gebeinen und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Manne ist diese genommen. Ich habe also jetzt in vielen Büchern nachgewühlt und viele meinen, dass dieser Satz eine freudige Überraschung ausdrückt. Die Ehe hat Gott zu unserer Freude gegeben und nicht zu unserer Trübsal. Wir denken ja oft, dass uns Dinge im Leben begegnen, die uns so nerven, die uns so niederdrücken. Und ich habe auch einen Verwandten, der leider im Moment sich aus der Nachfolge des Herrn weggestohlen hat. Und ich habe ihn gefragt, warum? Und er sagt, Klaus, Gott ist für mich der große Spielverderber. Ich kann machen, was ich will. Irgendwas kommt dazwischen, irgendwas klappt nicht. Ich ärgere mich nur. Und das tut mir leid, wenn jemand so über Gott denkt. Und ich kenne auch nicht die letzten Ursachen dafür. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann kommen wir doch zu der Überzeugung, Gott ist doch nicht der charakteristische Spielverderber, sondern Gott ist einer, der sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich den Menschen segnen. Wir haben ja alle ein zweites Arbeitsverhältnis. Ich hoffe, ihr wisst das alle. Ein paar sind ja noch arbeitstätig von euch. Und da gibt es ein paar ganz Pfiffige, die machen noch ein zweites Arbeitsverhältnis, um noch ein bisschen mehr Kohle zu machen. Und die erinnere ich dann schon mal daran, dass Gott gesagt hat, wir sind zum Segnen berufen. Das heißt, ich habe also einen Beruf und der bedeutet segnen. Und es sollte eigentlich kein Tag vergehen, an dem ich nicht andere gesegnet habe. Und wir haben diesen Beruf deshalb bekommen, weil Gott auch gerne segnet. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Hände des Herrn studiert habt, aber in Lukas 24 nimmt er seine Hände mit diesen Malen und er breitet sie aus und er segnet seine Jünger und in dieser Haltung verlässt er die Erde. Das Letzte, was die Jünger vom Herrn gesehen haben, das waren segnende Hände. Und deshalb sagt Gott, fluchet nicht, sondern segnet. Denn zum Segnen seid ihr berufen. Warum? Weil ich auch Freude habe zu segnen. Gott hat Freude zu geben, zu schenken, weiterzugeben. Das sagt ja auch der Herr zu der Frau am Jakobsbrunnen. Ich habe Wasser und wenn du willst, kann ich dir auch Wasser geben. Und dieses Wasser wird wiederum in dir zu einer Quelle werden, was ins ewige Leben quillt. Das heißt, Gott möchte gerne durch uns multiplizieren. Also ich gebe dir Dinge und du kannst weitergeben und das ist meine Freude. Also nochmal, Gott gibt uns natürlich nicht die Ehe zu unserer Marter, sondern zu unserer Freude. Und wir kennen vielleicht alle Geschichten, die anders aussehen oder haben Beobachtungen gemacht. Ein krasses Beispiel ist John Wesley, der von seiner Frau an den Haaren durch die Wohnung gezogen wurde. Und wo er vielleicht auch gedacht hat, das ist nicht so die reine Freude. Das sind alles krasse Beispiele. Und ich möchte heute einfach zeigen oder morgen zeigen, dass Gott einen Plan hat. Und wenn wir endlich mal die Bedienungsanleitung in die Hand nehmen und sie einfach lesen und dann auch den Willen haben, auf den Knien und sagen, Gott, ich möchte das gerne befolgen, dass wir dann auch die Quittung bekommen von Gott. Und die Quittung wird wirklich die sein, dass Gott uns glücklich werden lässt. Und dass die Ehe auch eine ständig zunehmende Glückserfahrung ist. Also ich würde das sehr bedauern. Ich habe mal einen Bruder gesprochen und dann kam er auf das Thema Ehe und er war so, ich weiß nicht, wie alt er damals war, 50 vielleicht. Und dann haben wir ihn mal so gefragt, ob er seine Frau denn eigentlich noch gerne hat. Ach, sagt er, legt er die Hand auf meine Schulter. Klaus, die Flitterwochen sind doch vorbei. Ja, ich sage, es ist ja schrecklich. Und dann war ich ganz verstört und dann haben wir uns noch eine Weile unterhalten, sodass ich mich wirklich nicht nur Gedanken mache, wie unsere lieben jungen Leute mit ihrer Ehe zurechtkommen, ob sie auch etwas Glückliches für sie ist, sondern ob die gefährdetste Altersklasse nicht die zwischen 40 und 55 ist, die gesagt haben, naja, komm, jetzt nochmal neu anfangen, hat eh keinen Sinn, wir halten einfach durch. Das ist nicht das, was Gott gemeint hat mit Ehe, sondern dazu möchte ich heute zum Schluss noch kommen, dass es einen Mann gibt in der Bibel, der eine alte Frau hatte, wo auch keine Faltencreme mehr geholfen hat. Die waren beide sehr alt geworden und als sie gestorben ist, dann hat er bitterlich geweint. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir natürlich auch selbst, nicht gerade heute und morgen sterben zu müssen und vielleicht auch noch lange mit meiner Frau zusammenleben zu dürfen, aber dann doch zu erleben, dass man sich bis zum letzten Tag von Herzen lieb hat. Und wenn eine Frau wirklich alt geworden ist und der Mann alt ist, dass sie noch übereinander weinen können und sagen, was ist das schrecklich, dass mich meine Frau mit 127 Jahren nun doch verlassen hat. So ging das Abraham. Dann lesen wir noch den letzten Vers. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Das ist ein Hocker mit drei Beinen, der das Fundament einer gottgemäßen Ehe aufzeigt. Und die Reihenfolge ist entscheidend. Dann werden sie noch ein bisschen anhangen und dann werden sie sich verlassen, nicht Vater und Mutter. Das heißt, die Reihenfolge hat man komplett umgedreht. Wir werden ja zu einigen Details morgen sicherlich noch etwas sagen. Diese vier Punkte, die sind mir jedenfalls sehr wichtig. Damit die Ehe dauerhaft ist, müssen alle anderen Beziehungen aufgegeben werden. Wenn du einen super Job hast bei der Deutschen Bank oder bei Airbus oder was weiß ich wo, und du sagst, um das Leben noch etwas zu versüßen, werde ich jetzt heiraten, dann hat man doch gewisse unangenehme Arbeit nicht mehr selbst zu erledigen. Aber ansonsten bleiben deine Prioritäten unberührt. Dann sage ich dir, vergiss es, such dir eine kleine Wohnung und bleib alleine. Gott verlangt, wenn du heiraten möchtest, dass du andere Beziehungen aufgibst. Und keine Beziehung war vor deiner Beziehung zu deiner Frau so eng wie die Beziehung zu deinem Vater und zu deiner Mutter. Und die sollst du verlassen. Und das beinhaltet, dass du alle anderen Beziehungen ebenfalls auf den Prüfstand stellst. Und dass es nicht sein kann, dass eine andere Sache dir wichtiger ist als die Beziehung zu deiner Frau. Ich habe jetzt gehört von einem ganz begnadeten Prediger, der über 20 Jahre lang schon auch einen Dienst getan hat und dessen Frau dann schwer krank wurde. Und wo viele gesagt haben, komm, such dir eine Pflegepersonal, aber dass ja dein Dienst weitergeht und das ist so wichtig für so viele Gläubige und was da alles dran hängt. Nein, sagt er. Wenn Gott das so führt, dass meine Frau auch mich braucht, dann gibt es keine andere Beziehung, die stärker ist als diese. Und er war fortan nicht mehr gesehen und hat 18 Jahre lang seine Frau gepflegt, bis sie heimgegangen ist. Das fand ich so eindrücklich, dass er nicht nur gepredigt hat und gelehrt hat, sondern wo es wirklich darauf ankam, dass er gesagt hat, und jetzt kommt der Punkt, wo ich das leben muss und leben möchte, was ich gepredigt habe. Das macht der erste Punkt klar, dass es keine andere Beziehung geben kann, die über dieser ehelichen Beziehung steht. Die zweite Beziehung oder der zweite Punkt ist, dass wir einander anhangen. Dieses Wort anhangen bedeutet eigentlich total zusammengeklebt. Ja, es gibt ja heute so Kraftkleber. Wenn du da Sachen mit zusammenklebst, dann kannst du versuchen, die Sachen wieder auseinanderzubringen, aber du kriegst sie an der Stelle nicht mehr auseinander. Deswegen bleiben auch bei Menschen, die geschieden werden, nicht zwei Personen übrig, sondern eigentlich zwei Bruchstücke. Das muss man sich einfach klar machen. Da, wo man eine Ehe eingeht, wo man sagt, wir wollen jetzt ein Fleisch werden, wenn man das auseinanderreißt, dann gibt es eine hässliche Schnitt, eine Risskante und es bleiben zwei Bruchstücke übrig, aber nicht zwei Menschen, die ohne weiteres alleine leben können. Vielleicht können wir zu Anhängen noch vier Stellen lesen aus dem 5. Buch Mose. Einmal 5. Mose 10, Vers 20. Und da wird dieses Wort Anhängen immer auf einen Menschen angewendet in seiner Beziehung zu Gott. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und ihm anhangen. Das ist dasselbe Wort. Und bei seinem Namen sollst du schwören. Kapitel 11, Vers 22. Denn wenn ihr dieses ganze Gebot, das ich euch zu tun gebiete, fleißig beobachtet, den Herrn, euren Gott, zu lieben, auf allen seinen Wegen zu wandeln und ihm anzuhangen, so wird der Herr alle diese Nationen vor euch austreiben. Dann Kapitel 13, Vers 4. Den Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten, und ihr sollt seine Gebote beobachten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. Und Kapitel 30, Vers 20. Indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst, denn das ist dein Leben und die Länge deiner Tage. Es ist nun so grandios, dass Gott, das haben wir schon in der Einleitung gesagt, keinen Unterschied macht zu zwischen der Beziehung zu unserer Frau und zwischen der Beziehung, die wir zu ihm haben. Dass Gott dieses Bild wählt. Ich habe das schon oft gesagt, dass mal irgendwann unsere Kinder gefragt haben, Papa, ich soll in der Schule erklären, was ist eigentlich Christsein? Was soll ich dann sagen? Ist es eine Religion, eine Weltanschauung? Und dann habe ich eine Weile überlegt, habe gesagt, am besten du sagst in der Schule, Christsein ist eine Liebesbeziehung. Das Wesen und der Kern unserer Beziehung nach 5. Mose 30, Vers 20 ist eine Liebesbeziehung. Und das müssen wir einfach verstanden haben. Gott liebt uns und deshalb hat er seinen Sohn gegeben und uns errettet. Also Liebe redet nicht nur, sondern Liebe handelt und Liebe gibt. Und jetzt sagt Gott, ich hätte es sehr gerne, wenn du mich wieder liebst. Und Gott macht das immer wieder und er gebraucht ja auch so oft Bilder, gerade im Alten Testament, wo er klar macht, das, was uns miteinander verbindet, das ist doch eine Liebesbeziehung. Ich habe jetzt mal im Rahmen meiner Bibellese den Propheten Hosea gelesen. Und ich habe den schon ein paar Mal gelesen, aber ist euch das schon mal aufgefallen, was das für eine krasse Geschichte ist mit Hosea und dieser Frau, die er nehmen sollte? Ja? Er sollte eine Prostituierte nehmen, eine Hure. Die war also schon, wie wir zu sagen pflegen, ein bisschen verbraucht. Ja? Das war kein Vergnügen. Er hätte lieber eine frische Frau sicherlich genommen. Jetzt nimmt er die Frau und diese Frau wird ihm sofort wieder untreu und hat auch Kinder, wo die Schrift eigentlich darüber schweigt, ob sie überhaupt von ihm sind. Lo Ruhama, nicht mein Volk, und Lo Ami. Und nach einer ganzen Zeit kommt diese Frau wieder komplett unter die Räder. Wir würden also sagen, die versackt komplett im Rotlichtmilieu. Nun seid ihr hier eine brave christliche Stadt in Gummersbach, aber in Leipzig, wir waren ja schon etwas moderner, oder wenn man nach Berlin kommt, alles vorhanden. Und dann sagt Gott, diese Frau, die jetzt so runtergekommen ist, die also restlos fertig ist. Hosea, geht doch mal hin, die wird dort auf dem Sklavenmarkt verkauft. Und damit auch jeder sehen kann, wie die aussieht, haben sie die nackt dahingestellt. Das ist das Letzte. Und du gehst hin und du kaufst die für 15 Silbersekel und sagst, ich liebe dich und nimmst den Mantel und deckst sie erstmal zu und nimmst sie mit nach Hause. Und dann sagt Gott, genauso habe ich das mit euch gemacht. Ihr wart völlig abgefrackt. Und um euch hat sich keiner mehr gekümmert. Und dann habt ihr dagestanden, vollkommen unattraktiv. Und ich bin hingegangen und hab bezahlt und hab gesagt, ich liebe dich. Ich liebe dich immer noch. Und ich möchte gern, dass du zu mir gehörst und dass du bei mir bleibst. Das sind lauter Geschichten im Alten Testament, wo Gott auch mal so die Register zieht und sagt, begreift ihr eigentlich, was abgelaufen ist? Habt ihr das überhaupt begriffen, was ich gemacht habe? Zwischen euch und mir existiert eine Liebesbeziehung. Und erst wenn wir das begriffen haben, dann können wir wahrscheinlich richtig begreifen, was es bedeutet, eine Frau zu haben als Mann oder als Frau einen Mann zu haben. Und zu sagen, ich möchte das eigentlich genauso praktizieren in unserer Beziehung. Dass ich für dich lebe und dir gebe und dass andere Beziehungen untergeordnet sind. Dass sie nicht diese Rolle spielen dürfen. Ich weiß natürlich, wie mangelhaft wir sind, ja, und ich möchte nochmal ganz ausdrücklich betonen, dass ich nicht weder der komplette und perfekte Ehemann bin und dass ich das, was ich heute Abend gesagt habe, oft nicht beachtet habe. Ja, also ich habe immer Angst, ich als kleiner Junge, ich bin in Versammlungen groß geworden, und für mich waren diese Brüder, die da vorne standen, das waren einfach Ikonen, ja, das waren Vollkommenheiten. Und das möchte ich unbedingt nicht, ja. Auch nicht, dass ihr denkt, der hat gut reden und er hat das alles gemacht. Nein. Wir müssen darum beten und den Herrn bitten, dass er uns dabei hilft, das wirklich zu praktizieren. Dass wir das erleben, was in 5. Mose 11 steht, vielleicht in einem anderen Zusammenhang, aber Gott gebraucht einen sehr, sehr schönen Ausdruck. Er sagt dort, in Vers 21, auf dass eure Tage und die Tage eurer Kinder sich mehren in dem Land, welches der Herr euren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, wie die Tage des Himmels über der Erde. Und ich sage mal mit meinen Worten, wenn ihr das beachtet, dann könnt ihr ein Stück Himmel auf der Erde haben. Und ich bin überzeugt, wir brauchen auch diesen Himmel. In dieser verrückten Welt, in der wir leben, mit unseren Kindern, vielleicht noch mit unseren Enkeln,
dann brauchen wir eine Oase und ein Stück Himmel. Und Gott will uns diesen Himmel geben. Eine letzte Folie noch. Das haben wir gerade gesagt. Ehe bedeutet unbedingt Erfüllung, Segen und Glück. Wir leben ja auch in einer Zeit, die an Reizen sehr ausgeprägt ist, überflutet ist, wo auch die Ursachen darin liegen, dass viele Ehen sehr problembehaftet sind, weil wir Männer wahrscheinlich vor allen Dingen denken, dass die Beziehung zu einer Frau vielleicht nicht so die letzte Erfüllung ist, wo wir mit Internet und mit dem, was wir sehen auf der Straße, vollkommen überfrachtet werden. Aber Gott sagt zu Adam, ich habe dir ein Gegenüber gegeben. Und dieses Gegenüber füllt dich komplett aus und gibt dir wirklich eine Erfüllung. Und Gott segnet und Gott gibt auch Glück. Und davon spricht Sprüche 31, Vers 10, wo der Schreiber der Sprüche einfach sagt, die Krönung ist, wenn man eine Frau gefunden hat. Oder wie heißt es da? Eine wackere Frau, wer wird es finden, denn ihr Wert steht weit über Korallen. Und dann kommt dieses ganze Kapitel, was sich ruhig jeder Ehemann einmal im Monat zu Gemüte ziehen sollte. Dass er wieder dankbar wird und sich freuen kann und sagen, was ist das für ein Glück, dass gerade ich eine Frau bekommen habe, deren Wert weit über Korallen steht. Ehe bedeutet auch, alles zu geben. Und auch da sehen wir wieder eine Parallelität in unserer Beziehung zu Gott. In 1. Korinther 3 steht, indem ihr dieses wisst, dass ihr nicht mehr euer Selbst seid. Ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal Gedanken gemacht habt, was das eigentlich bedeutet. Wir denken ja, ich werde Christ. Und an sich ändert sich aber nicht viel. Ja? Die Chose läuft weiter. Wie sagt der aufgeklärte Mitteleuropäer, the show must go on. Aber Gott sagt, wenn du zu mir kommst und du möchtest Christ werden, dann bedeutet das, dass du mir alles geben musst. Und wir sollten auch ehrlich sein zu den Menschen und ihnen das auch sagen. Indem ihr dieses wisset, dass ihr nicht mehr euer Selbst seid. Es gibt Autohäuser, die stellen ihre Autos hin, die sie anbieten. Und bei einigen Autos steht drauf, verkauft. Das Auto ist für mich uninteressant, wenn ich eins suche, weil es ist einfach weg. Und für uns wäre es auch gut, wir hätten über unserem zunehmenden Bauch eine große Papierrolle kleben, verkauft. Ich bin für dich uninteressant. Ich lebe auch nicht mehr für mich selbst. Ich lebe doch für Gott. Von Martin Luther wird erzählt, dass er ja öfters Besuch vom Teufel bekommen hat. Er hatte also eine sehr bildhafte Vorstellung und ich bin auch sicher, dass er wirklich Bedrängnis und Feuer gekriegt hat von Satan, weil er ein besonderes Werkzeug war. Und er hat gebetet und gerungen zu Gott, dass er ihn doch frei macht von diesem Feind, der ihn so belästigt. Bis er begriffen hat, durch das Studium des Römerbriefes, dass er mit Christus gestorben ist. Ach, sagt er, das ist ja wunderbar. Aber das dauerte nicht lange. Geht die Glocke unten an meinem Haus, ich gucke oben aus dem Fenster, war der Teufel da. Sagt er, was willst du? Ich möchte zu Martin Luther. Sagt er, ich habe eine gute Botschaft für dich. Er ist tot. Ich habe mit dir nichts mehr zu schaffen. Ich bin verkauft. Indem ihr dieses wisset, dass ihr nicht mehr euer Selbst seid. Und wenn wir heiraten wollen, dann sollten wir, zumindest mal theoretisch, ja, so ehrlich sein und sagen, ich bin bereit, auf Dinge zu verzichten, die mir liebgewonnen sind. Ich bin bereit, meinen Zeitplan neu aufzustellen, neue Prioritäten zu setzen. Und eigentlich funktioniert es nur, wenn wir sagen, ich bin bereit, dass ich dir wirklich alles gebe. Hört bitte auf mit Gütertrennung von solchen Quatsch. Christliche Gütertrennung ist, dass du alles deiner Frau gibst und deine Frau gibt alles dir. So sieht christliche Gütertrennung aus. Denn das Schöne ist, wenn du alles gibst, bekommst du mehr zurück. Und da ist wieder eine Parallele zu Gott. Wenn du alles Gott gibst, was du hast, dann wird Gott sich nicht lumpen lassen. Gott gibt mehr zurück. Es gibt eine Garantie, Malachi 3, Vers 10, da sagt Gott, prüfet mich doch dadurch, dass ihr mir den Zehnten gibt, auf das Speise in meinem Hause sei. Und wenn ihr das macht, dann sagt Gott nicht, ich werde das gut verzinslich anlegen, sondern ich stelle mir das immer so vor, ich war früher mal auf einem Bauernhof, da war oben ein Speicher. Und dieser Speicher wurde so bedient, wenn unten dann das Pferdefuhrwerk drunter fuhr, dass dieser Bauer oben so einen Eisenriegel zurückgezogen hat und dann strömte das Korn von oben runter, dass man wirklich weggehen musste, sonst wäre man drunter erstickt. Solange bis der Wagen voll war, dann wurde der Schieber zugemacht. Und Gott sagt, ich mache das genauso. Ich öffne die Fenster des Himmels und ich gebe dir Segen bis zum Übermaß. Du erstickst drinne. Gott hat nur zweimal die Fenster des Himmels geöffnet. Einmal, als die Sintflut kam. Da steht, dass er die Fenster des Himmels aufgemacht hat. Und das hat dazu geführt, dass die Leute ersoffen sind, aber im Wasser und gestorben sind. Und Gott nimmt dasselbe Bild und er sagt, wenn du das machst, dass du das mir gibst, was mir zusteht. Im Alten Testament war es der Zehnte. Wir sind heute von dieser hässlichen Beschränkung befreit. Wir dürfen mehr geben, nämlich alles. Und wenn du das machst, sagt Gott, dann werde ich den Speicher öffnen und du erstickst im Segen. Du kannst dich überhaupt nicht mehr retten. Segen im Übermaß. Und ich frage mich, warum nehmen wir das Angebot nicht an? Warum fangen wir an zu handeln, zu feilschen und sagen zu Gott, ja, 10%, 12%, komm heute, mach mal einen drauf, 13% kriegst du von mir. Und Gott steht da und sagt, gib mir mein Sohn dein Herz. Ich will nicht 13% haben, ja. Ich will dein Herz. Und wenn ich ein Herz habe, dann habe ich alles. Das wisst ihr auch, wenn ihr das Herz habt von eurer Frau oder von eurem Mann, habt ihr alles. Das ist inklusive Autoschlüssel und Garagenschlüssel und Haustürschlüssel und was für Schlüssel es gibt. Das Herz ist einfach optimal. Das ist wie ein Generalschlüssel, ja. Alles geben und doch mehr zurückbekommen. Und genauso kann es in der Ehe sein, dass wir alles geben, wir bekommen weit mehr zurück. Ein Sonderpunkt, auf den wir morgen noch mehr eingehen, das, was viele auch vielleicht nicht so gut verstanden haben, ist nach 1. Korinther 7, dass dazu auch gehört, dass wir das Recht auf unseren eigenen Körper abgeben. Das kann man vielleicht noch mal in Ruhe überdenken. Dazu brauchen wir fast nicht so viel zu sagen. Das ist das, was mir heute auf dem Herzen lag. Einfach nur als eine Einleitung. Ich wünsche mir, dass wir als Christen in einer Beziehung, die uns auf Schritt und Tritt verfolgt, unsere Beziehung zu unserem Ehepartner, dass Gott uns segnen will. Und ich möchte gern, dass ihr das begreift und auch euch vielleicht nochmal neu klar macht, die erst frisch verheiratet sind, für die trage ich euch nach Athen. Aber die schon etwas älter verheiratet sind, wir sind jetzt 18 Jahre verheiratet, wir werden morgen darauf eingehen, dass zu einer guten Ehe einfach dazugehört, dass man ständig in seine Beziehung hinein investiert. Eine Ehe läuft nicht von alleine. Aber Gott hat uns etwas gegeben, was unendlich kostbar ist. Es ist ein Smaragd. Es ist ein ganz wertvoller Stein, den wir pflegen sollten, Staub abwischen, immer mal putzen, dann ins Fenster stellen und sagen, ist doch herrlich, was ich da habe. Zum Schluss eine Geschichte. Wilhelm Busch, nicht der mit Max und Moritz, sondern der Pfarrer, er erzählt, dass er klein war und da hat er eine Predigt gehört in der Kirche und da sagt der Prediger, ich stelle mir das so vor, dass im Himmel zwei Stühle sein werden. Und zwar zwei Stühle für zwei Menschen, die nicht einen Augenblick bereut haben, einander geheiratet zu haben. Und er rief seinen Vater, und er saß dort, und seine Mutter saß dort. Er rief laut durch die Kirche zu seiner Mutter, Mutter, die Stühle kriegen wir. Und solltet ihr euch mal irgendwann streiten, dann bitte nur um diese Stühle.